Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo, und dem Lieblingsgetränk von Richter Kavanaugh am obersten US-Gericht.
We drank beer and had beers with. Out and having some beers with friends. Or just to meet up and have some beers. I mean drinking beer.
Brett Kavanaugh mag Bier und erklärt das sehr oft den Senatoren, die ihn befragt haben nach den Vergewaltigungsvorwürfen. Die Mehrheit der Republikaner im Senat stimmte dann trotzdem für seine Berufung an den Supreme Court und könnte damit dazu beigetragen haben, dass dieses Jahr 2018 zum zweiten Jahr der Frauen in den USA wird. Schon einmal wurden Anfang der 90er Jahre nach einem ähnlichen Fall viele Frauen in den US-Kongress gewählt. Aktuell sitzen dort nicht mal 20%. Mal sehen, ob sich das am 6. November wiederholt, dass es wieder mehr werden. Vor allem auch durch den Protest gegen US-Präsident Trump. Der hat viele Frauen mobilisiert, sich nun erstmals auf ein politisches Amt zu bewerben. Rekordzahlen gibt es vor allem bei den Demokratinnen zu vermelden. Und das bedeutet, dass die Mehrheit der Republikaner in beiden Parlamentskammern bei den Midterms in Gefahr ist. Auch durch diese 31-jährige Kalifornierin, die Kerstin Zilm uns vorstellt.
My name is Katie Hill and I'm running for Congress here in California's 25th district. My childhood was pretty typical of someone seen. The power system has failed so many Americans.
Videos mit Katie Hills Wahlkampfbotschaft sind allgegenwärtig in und um Los Angeles.
We are supposed to have a government of, by and for the people.
In Fernsehwerbespots, auf Social Media, auf kleinen und großen Bildschirmen erscheint die junge Frau, ihr blondes, schulterlanges Haar meist offen, ihre Kleidung auf Jeans und T-Shirt.
That's what I'm going to fight for in Congress and that's why I want to represent you.
In den Clips reitet die Kandidatin durch kalifornische Hügel, schüttelt Hände von Kriegsveteranen und spricht mit jungen Familien. Katie Hill ist 31 Jahre alt, neu in der Politik und führt eine Profi-Wahlkampagne. Davor hat sie eine Obdachlosenorganisation in Los Angeles geleitet. Dann kamen Trump und die Frauenmärsche.
You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them.
Schöne Frauen küsse ich einfach.
It's like a magnet. You just kiss.
Als Star ist das kein Problem. Da kannst du alles tun.
And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want. It became clear that the impact that we're able to have here locally.
Es wurde klar, dass alles, was wir auf lokaler Ebene erreichen wollen, untergraben wird, wenn wir nicht die richtigen Partner in Washington haben. Ich wusste, dass ein Erfolg in diesem Bezirk entscheidend ist, um die Mehrheit im Kongress zurückzubekommen und dort zu tun, was notwendig ist. Es war einfach Zeit, Verantwortung zu übernehmen.
Verantwortung in diesem 25. Wahlbezirk von Kalifornien trugen in 40 der vergangenen 50 Jahre die Republikaner. Deutlichstes Zeichen, mittendrin steht Ronald Reagans Bibliothek und ein Museum über seine Amtszeit als republikanischer US-Präsident. Nun will Katie Hill für die Demokraten die Mehrheit holen und Abgeordnete werden für die Menschen in den sanften Hügeln, den trockenen, kaum besiedelten Ebenen und in den nördlichen Stadtteilen von Los Angeles. Sie selbst ist im ländlichen Teil des Bezirks aufgewachsen und zur Schule gegangen. Einerseits repräsentiert sie perfekt seine Tradition. Ihre Mutter ist Krankenschwester, ihr Vater Polizist. Sie besitzt eine Waffe und hat mit ihrem Mann eine Ziegenfarm. Andererseits ist Katie Hill ein perfektes Beispiel für die Bewegung gegen traditionelle Politik. Sie identifiziert sich als bisexuell, kommuniziert stark auf Social Media und spricht offen über persönliche Probleme und Herausforderungen wie eine 200.000 Dollar Krankenhausrechnung, die ihr Leben auf den Kopf stellte und ihren Einsatz für universelle Gesundheitsversorgung anfeuert.
Healthcare is a moral issue.
Krankenversicherung ist eine Gewissensfrage. Sich umeinander zu kümmern, ist das einzig Richtige.
Das Rennen ist knapp. Hills republikanischer Gegner Steve Knight war bei der Armee und folgte seinem Vater, einem berühmten Jet-Testpilot, in die Politik. Vor 2 Jahren gewann er knapp die Wiederwahl. Allerdings Hillary Clinton bekam im Bezirk mehr Stimmen als Donald Trump. Es ist also offen, auch weil es demografische Veränderungen gibt, ähnlich wie im ganzen Land. Mehr Bewohner mit asiatischem und lateinamerikanischem Hintergrund. Mehr junge Familien, die vor unbezahlbaren Mieten und Dauerstau ins Umland fliehen. Es ist ein Rennen, das Republikaner und Demokraten auf Bundesebene mit angehaltenem Atem beobachten und in das beide Parteien viel Geld investieren. Für die von Demokraten erhoffte blaue Welle, die zur Mehrheit im Kongress führen soll, ist Katie Hill der Leuchtturm. Der Bezirk ist einer von 7 in Kalifornien, wo die republikanische Mehrheit erstmals seit langem auf der Kippe steht. Politikwissenschaftlerin Sherry Bibich-Jeffe von der Universität of Southern California, USC.
California is the gateway through which the Democrats have to move if they want to take.
Kalifornien ist das Tor, durch das die Demokraten gehen müssen, wenn sie die Kontrolle im Abgeordnetenhaus zurückgewinnen wollen. Wir könnten als Bundesstaat fast ein Drittel der 24 Sitze liefern, die die Demokraten brauchen, um die Mehrheit zu kippen. Ich liebe es. Endlich bekommen wir etwas Aufmerksamkeit.
Gee whiz, we're finally being paid some attention.
Simi Valley, 15 Kilometer entfernt von Ronald Reagans Bibliothek. Ein kleiner Laden im lokalen Einkaufszentrum wurde umfunktioniert zu Katie Hills neuestem Wahlkampfbüro. Die Kandidatin hat angekündigt, persönlich vorbeizukommen. Freiwillige Helfer und ihr Team sind enthusiastisch. Dank ihrer Hilfe hat Katie Hill in der Vorwahl unter den Demokraten einen erfahrenen Konkurrenten geschlagen, der unter anderem von Ex-Präsident Obama unterstützt wurde. Seither kommt finanzielle Hilfe auch von der Parteiführung in Washington. Doch entscheidend ist, dass weiter Hunderte jedes Wochenende für die 31-Jährige an Türen klopfen und täglich zum Telefon greifen, um Wähler zu mobilisieren und Spendengelder zu sammeln. Nikki LaCrosse ist eine von ihnen. Die mit 50erin in buntem Rock und Katie-Sticker auf ihrem schwarzen Oberteil hat sich schon lange nicht mehr so in einem Wahlkampf engagiert.
It's important to me because I think that Katie is going to be a representative that has the same values and hopes.
Es ist wichtig für mich, weil ich glaube, dass Katie die Werte und Hoffnungen nicht nur unseres Bezirks, sondern unseres Landes vertritt. Es ist auch wichtig, dass sie eine Frau ist. Wenn wir etwas gelernt haben, ist es, dass Frauen sich um bestimmte Dinge kümmern müssen. Es stehen viele wichtige Themen an und dass sie als Frau dazu Stellung bezieht, ist sehr wichtig.
Wahlkampfkoordinator Jonathan Amadi ergreift das Wort. Er hat als Ingenieur und als Filmemacher gearbeitet, bis zur Wahl von Donald Trump.
Ich habe nicht Politik studiert oder irgendwas mit Politik gemacht, aber nach der Wahl 2016 wusste ich, dass ich handeln musste. Ich habe meinen Job gekündigt und für Katie Wähler mobilisiert. Jeden Tag, bis sie mir einen Job gegeben haben.
Es sind mehr Frauen als Männer im Wahlkampfbüro. Viele von ihnen sind jung, manche zu jung, um zu wählen. Wie Grace Peckrell. Die 16-Jährige überreicht dem Büroleiter ein selbstgemaltes Porträt der Kandidatin. Unter dem Poster stehen die Worte Katie Hill für den Kongress, weil Frauen die Zukunft sind. Jonathan Amadi hängt es über seinen Schreibtisch. Die Angst vor Massenschießereien in Schulen hat Grace dazu bewegt, sich politisch zu engagieren. Hills Einsatz für striktere bundesweite Waffenkontrollen ist nur ein Grund für sie, die junge Kandidatin zu unterstützen.
I am just so inspired by her as a strong woman.
Sie inspiriert mich sehr als starke Frau. Ich denke, sie ist perfekt geeignet, junge Frauen wie mich zu vertreten.
I feel that Steve Knight doesn't.
Ihr Gegner Steve Knight tut das überhaupt nicht. Ich denke, jemand wie ich kann nur von einer Frau repräsentiert werden. Katie nimmt kein Geld von großen Unternehmern. Sie ist eine aus dem Volk fürs Volk. Sie steht für Veränderungen, die wir in unserem Bezirk brauchen.
A person for the people and of the people, and I definitely believe that she is the change that we need in our district.
Ashley Orozco stimmt ihr zu. Sie gehört zu Katie Hills Wahlkampfteam, ist Mitte 20, hat ihr langes braunes Haar über dem Katie Hill Wahlkampf-T-Shirt zum lockeren Dutt hochgesteckt. Die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten hat sie sehr getroffen. Erst war sie gelähmt, erzählt Ashley, dann beschloss sie, aktiv zu werden.
We need women to not just be a representation.
Wir brauchen Frauen nicht nur, damit sie uns repräsentieren. Wir müssen uns alle für Frauen zu Wort melden. Zu oft haben Männer über die Körper von Frauen entschieden. Das Maß ist voll. Ich jedenfalls habe genug.
For me particular, I've had it.
Ashley ist nicht allein mit diesem Gefühl. Bei den Zwischenwahlen in den USA am 6. November werden so viele Frauen für politische Ämter kandidieren wie nie zuvor. Auf Bundesebene, für Parlamente in Bundesstaaten und für Stadträte, als Republikanerinnen und Demokratinnen. Wie Katie Hill haben sie nicht darauf gewartet, von den großen Parteien nominiert zu werden, sondern sich auf eigene Faust den Weg gebahnt. Unterstützt werden sie dabei von der MeToo- und der Times-Up-Bewegung sowie von Organisationen, die sich seit dem ersten sogenannten Jahr der Frauen für weibliche Kandidaten beider Parteien einsetzen. 1991 war das Jahr, in dem Anita Hill den damaligen Kandidaten für den obersten Gerichtshof, Clarence Thomas, des sexuellen Missbrauchs beschuldigte. Sie wurde damals von einem komplett männlichen Justizausschuss vernommen und der Falschaussage beschuldigt. Ein Aufschrei ging durchs Land. Danach wurden so viele Frauen wie nie zuvor in den US-Kongress gewählt. Könnte das auch jetzt wieder geschehen? Nach den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs vor wenigen Wochen von Christine Blasey Ford gegen Richter Brett Kavanaugh, der trotzdem die Mehrheit im Senat erhielt und nun lebenslang am obersten Gerichtshof entscheidende Urteile fällt? Debbie Walsh, Direktorin des Zentrums für amerikanische Frauen und Politik an der Rutgers-Universität in New Jersey, glaubt ja. Das Verfahren habe weiter verstärkt, was Frauen nach der Wahl von Donald Trump schon vor 2 Jahren motivierte.
And what we have seen in the meantime has been a real mobilization of women across the country.
Was wir seither gesehen haben, ist eine große Mobilisierung von Frauen überall im Land. Sie haben verstanden, manche vielleicht zum ersten Mal, dass Wahlen echte Konsequenzen haben. Und dass sie es sich nicht leisten können, nur zuzuschauen und es anderen zu überlassen, politische Entscheidungen zu treffen. Sie wollen gehört werden.
Emily's List, eine der führenden Organisationen zur Unterstützung von Frauen in der Politik, registrierte seit der Wahl von Donald Trump mehr als 40.000 Anfragen von Frauen zur Frage, wie sie in politische Ämter kämen. Ein Rekord. Dem folgten mehrere andere. Fast 3.500 Frauen sind für politische Ämter auf Bundesstaatsebene nominiert. 235 treten an fürs Abgeordnetenhaus. Das sind 68 mehr als vor 2 Jahren. 22 Frauen sind für Senatssitze nominiert und 16 Frauen bewerben sich um Gouverneursämter. Die meisten sind Mitglieder der Demokratischen Partei. Doch sie und Kandidatinnen der Republikaner vereinen ähnliche Ziele.
All that is happening is bickering and fighting. You know, we have kids that bicker and fight, and we saw that every day.
Sie wollen das Gezänk der Kampffähne in Washington beenden, Frauen vertreten und Probleme lösen. Typisch Frau, sagt Politikwissenschaftlerin Debbie Walsh. Sie bezieht sich auf eine Studie ihres Instituts, wo die Kandidaten und Kandidatinnen erklärten, warum sie sich um politische Ämter bewerben.
Männer haben uns gesagt, dass der wichtigste Grund für sie war, dass sie an Politik und einer politischen Karriere interessiert sind. Frauen antworteten, dass sie ein bestimmtes Thema interessiert, ein Problem, das sie lösen wollen. Zusammengefasst, Männer bewerben sich, um jemand zu sein. Frauen bewerben sich, um etwas zu tun.
Genauso wichtig wie die Kandidatinnen sind die Wählerinnen. Frauen stellen 52% der wahlberechtigten US-Bürger. 2016 wählten 54% von ihnen Hillary Clinton, 41% Donald Trump. Um den Demokraten den erhofften Mehrheitswechsel im US-Kongress zu geben, müssen mehr Frauen wählen, sagt Cherry Beebidge-Jeffel von der University of Southern California. Dann könne es auch ein neues Jahr der Frauen geben. Warum aber, fragt die Politikwissenschaftlerin, nur so kurzfristig denken?
Why can't we just have the decade of the woman?
Warum können wir nicht ein Jahrzehnt, ein Jahrhundert der Frauen haben? Vielleicht können wir etwas feiern, dass wir dem Ziel etwas näher kommen, wenn wir auch noch weit entfernt davon sind. Im Senat, Abgeordnetenhaus und auf Bundesstaatsebene entsprechend unserem Bevölkerungsanteil repräsentiert zu sein. Aber da haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
Wie weit, das zeigt eine Zahl. Der Anteil der Frauen im Kongress steigt zwar über die Jahrzehnte, aber noch immer sind im US-Parlament 81% Männer und nur 19% Frauen.
Ich wollte to go ahead and introduce everyone to your future Congresswoman Katie Hill.
Dann kommt endlich die Kandidatin, Katie Hill, ganz in Schwarz, die Haare ungewöhnlich streng hochgesteckt, schüttelt Hände der freiwilligen Helfer, bevor sie sich bei allen in einer kurzen Rede bedankt.
Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber wir haben an so viele Türen geklopft, dass die Software, die das analysiert, zusammengebrochen ist. So viel Aktivität, sagte man uns, gab es noch in keinem Rennen um das Abgeordnetenhaus.
Ihr Team hat über die letzten 4 Monate außerdem $3,8 Millionen Spenden gesammelt und liegt damit weit vor dem Konkurrenten Steve Knight, der 500.000 verbuchte. Ein Trend, der sich ähnlich auch in den anderen umkämpften Bezirken Kaliforniens zeigt, die bisher republikanisch waren. Kein Grund, sich zurückzulehnen, warnt Hill. Im Gegenteil.
It's going to be super close.
Es wird super knapp. Einige Umfragen sagen, dass wir mit ein paar Prozent führen. Andere, dass wir knapp zurückliegen. Jede Tür, an die wir klopfen, ist wichtig. Die Republikaner wollen Knight behalten, weil er zu 90% die Trump-Politik unterstützt. Wir dürfen nicht nachlassen. Die Zeit ist gekommen, dafür zu kämpfen, dass unsere Stimmen gehört werden. Und ich bin so stolz, dass ich das mit euch allen tue.
Die Kandidatin posiert für Fotos und nimmt sich Zeit für Gespräche über Krankenversicherungen, Waffenkontrollen und bessere Schulen. Wenn die hohen Erwartungen, die auf sie gerichtet sind, den Wechsel an der Macht im Kongress anzuführen, sie nervös machen sollten oder der Druck von Partei, Wählerinnen und Medien, so ist ihr das nicht anzusehen. Richtig, bestätigt ihre Mutter Rachel. Katie kommt unter Belastung erst richtig in Schwung. Sie ist zum Termin gekommen, um ihre Tochter zu unterstützen und weil sie sie abseits des Wahlkampfs kaum noch zu Gesicht bekommt.
Sie hat immer verfolgt, was sie wollte und es erreicht. Als sie 4 Jahre alt war, hat sie gesagt, sie wird die erste US-Präsidentin. Wir dachten, dass Hillary gewinnen wird und es dann wohl nicht klappt. Aber als sie verloren hat, dachte ich, dann wird es wahrscheinlich doch Katie.
Die Mutter ahnt also Großes für ihre Tochter, die 31-jährige Katie Hill, die erstmal am 6. November bei den Midterms in den US-Kongress einziehen will, für die Demokraten und den 25. Wahlbezirk in Kalifornien. Da die USA ein sehr vielschichtiges Land sind, wollen wir hier in der Weltzeit morgen in andere Bundesstaaten blicken, die womöglich ein ganz anderes Bild zeigen. Alles zu hören im Podcast der Weltzeit. Und ebenfalls sehr hörenswert ist die Recherche dieser US-Kollegen.
Hello and welcome to Trump Inc., an open investigation from WNYC and ProPublica, digging deep into the business side of the Trump presidency.
Die wirtschaftlichen Seiten von Donald Trumps Präsidentschaft will dieser Podcast untersuchen. Es geht also darum, wer profitiert finanziell von seiner Präsidentschaft. Sein Unternehmen, seine Freunde und Geschäftspartner, all das untersucht Trump Inc., ein Podcast von Journalisten aus New York, vom öffentlichen Radio WNYC und der vor allem spendenfinanzierten Journalismusorganisation ProPublica. Auch er ist einer der Redakteure.
My name is Eric Umansky. I'm a editor at ProPublica. My title is Deputy Managing Editor. And I am one of the editors overseeing Trump Inc.
Eric Umansky von ProPublica, den habe ich hier in New York in dem Newsroom erreicht, wo er und seine Kollegen seit Anfang des Jahres Geschäftsberichte wälzen, auch mal nach Indien fliegen oder zu anderen Trump-Projekten und vor allem die Hörer befragen nach Tipps, um mehr zu erfahren über die wirtschaftlichen Hintergründe von Donald Trump.
Die größte Überraschung, zumindest für mich, war, wie viel wir noch nicht wissen.
How much we still don't know about the basics of Trump's businesses.
Über die Grundlagen von Trumps Geschäften und die Interessenkonflikte mit seinem Amt. Wir sind jetzt im zweiten Jahr und es ist erstaunlich, dass wir immer noch Neues herausfinden und es immer noch so viel Geheimniskrämerei und Undurchsichtigkeit gibt.
Was haben er und seine Kollegen in den letzten 10 Monaten denn transparenter gemacht?
Well, we basically learned in the last month, it's very simple that Trump has long said.
Wir haben in den letzten Monaten gelernt, dass Trump zwar immer sagt, er verkaufe nur seinen Namen für Gebäude, aber was wir gefunden haben, ist etwas anderes.
Everybody wins. He gets a little bit of money and they get more interest. What we found is Trump is actually much more closely involved in the deals.
Trump ist viel mehr involviert in die Deals. Und er und seine Tochter Ivanka versuchen laufend, mögliche Investoren in die Irre zu führen. Wenn sie mit möglichen Investoren sprechen, sagen sie zum Beispiel, dass die Zahl der Wohnungskäufer in einem bestimmten Gebäude viel höher sei, als sie eigentlich ist. Sie sagen dann, 90% sei verkauft, auch wenn es nur ein Bruchteil davon
ist.
Die Käufer denken dann, wie in einem Restaurant, wo es eine lange Schlange gibt, das muss gut sein, auch wenn das nicht der Fall ist. Das erhöht den Wert.
The other thing that they did
Und das Zweite, was Trump tut, er sagt den Investoren, er investiert sein eigenes Geld, um die Leute zu überzeugen, dass es ein gutes Geschäft ist. Aber Trump tut das gar nicht. Ein sehr fragwürdiges Verhalten.
Zu diesem fragwürdigen Verhalten zählen auch andere Geschichten, über die der Trump Inc. Podcast berichtet hat, zum Beispiel das offizielle Siegel des US-Präsidenten auf einem kommerziellen Golfplatz von Trump. Oder dass in seinen Casinos viele Indizien für Geldwäsche sprechen. Oder ein großer Wahlkampfspender von Trump, der nun mit präsidialer Hilfe wohl in Japan künftig eine der wenigen Glücksspiellizenzen erhält. Welches Bild von Donald Trump ergibt sich da?
I mean, you have a picture of a man who is what we call in
Das Bild eines Mannes, den wir in den USA einen Hype-Man nennen. Ein Blender. Jemand, der seine Arbeit besser darstellt, als sie ist, um Interesse zu generieren. Und er geht jeder Gelegenheit nach, Geld zu machen. Was Sie mit dem Präsidentensiegel erwähnt haben, es gibt ein Gesetz in den USA, das verbietet, das Präsidentensiegel für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Aber ein Golfplatz von Trump nutzt es jetzt für kommerzielle Zwecke.
Very much for commercial purposes. They were using them in their golf courses. We don't have President Trump ordering them.
Nicht, dass Trump das offiziell ankündigt, aber das Siegel wird jetzt genutzt. So läuft das bei ihm.
With how Trump himself does business.
Mehr Informationen zum Präsidentensiegel hören Sie dann im Podcast. Da erfahren wir auch die Details über Trumps Geschäftsleben über die Jahrzehnte. Von seinem Vater, auch ein Immobilienunternehmer, bekam er ja hunderte Millionen US-Dollar übertragen, ohne groß Steuern zu zahlen. Dann war Trump in den 90ern oft bankrott, hatte später aber sehr viel Bargeld in der Hand, um damit ganze Golfplätze in Schottland und anderswo zu kaufen. Wo das Bargeld herkam, ist offen. Genauso wie jetzt die Trump-Organisation geleitet wird. Offiziell leiten sie nämlich die Söhne.
We should be clear that Trump still owns his businesses.
Uns sollte klar sein, und darüber haben wir berichtet, Trump besitzt weiterhin seine Firma. Er leitet nicht das Tagesgeschäft, zumindest sagt er das. Details kennen wir nicht. Aber alle Profite landen schließlich bei ihm, bei einem Trust. Und daraus kann er jederzeit Geld holen, wie bei einem Bankkonto.
Yes, his sons are actively working.
Offiziell leiten die Söhne Trumps Geschäfte, fliegen nach Indien, nach Indonesien und nutzen da ihren Nachnamen und die Tatsache, dass ihr Vater der US-Präsident ist, sehr bewusst, um ihre Produkte zu verkaufen.
Their last name is Trump and that their father is the president of the United States and they've been trying to use that when they've been selling their products.
Ganz direkt profitiert Donald Trump übrigens auch von seinem Amt als Präsident, wenn er Beamte, Politiker aus dem In- und Ausland, Sicherheitsleute und Geschäftsleute zu sich holt in seine Hotels nach Washington und nach Florida. Die zahlen dort dann Miete in der Regel und das fließt dann direkt in seine Taschen. Im Zweifel sind das dann auch Steuergelder. Ja, das ist ein offensichtlicher Interessenkonflikt. Das kann man auch Korruption nennen. Ich habe mich gefragt beim Hören dieser Episode, warum hat das nicht einen größeren Aufschrei gegeben in den USA?
Why hasn't that sparked a lot of outrage? I can't answer for that.
Ich kann das nicht beantworten. Ich denke, es hat Aufmerksamkeit verdient. Wir haben dem viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aber es gibt in diesen Tagen viele Sachen in den Nachrichten in den USA, die viel Aufmerksamkeit verdient haben.
A lot of things to pay attention to in the news these days in the United States.
Warum gerade das jetzt nicht auf der ersten Seite ist jeden Tag? Tja, normalerweise würde auch der Kongress Leute einladen dazu und Befragungen veranstalten. Aber das passiert nicht, weil Trumps Partei, die Republikaner, die Mehrheit haben und sich entschieden haben, nichts zu tun.
Und damit kommen die Republikaner offenbar auch durch bei ihrer Wählerschaft. Mal sehen, was die Midterms sagen. Von Eric Umansky wollte ich noch wissen, nach den vielen Enthüllungen, fast 30 Episoden gibt es schon vom Trump Inc. Podcast, zum Geschäftsleben von Trump, glaubt er, dass das was verändert?
I don't know what has had what effect.
Ich weiß nicht, welchen Effekt das hat, aber wenn man auf seine Zustimmungswerte in den Umfragen guckt, liegen die historisch niedrig. Und ich glaube, dass Fakten weiterhin den Unterschied ausmachen in dieser Welt.
Zumindest bei einigen. Eric Umansky von ProPublica, einer vor allem spendenfinanzierten Journalistenorganisation in den USA, die zusammen mit dem New Yorker Radiosender WNYC den Podcast Trump Inc. seit nun einem Jahr produziert, über das Geschäftsleben des US-Präsidenten. Den Link auch bei uns auf der Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören, und wenn Sie noch Ideen haben für Auslandsthemen, die wir hier im Dezember in der Wunschweltzeit berichten sollen, schicken Sie uns doch Ihre Vorschläge an weltzeit@deutschlandradio.de. Besten Dank.